Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Podcasts Themenkarussell. Mein Name ist Marvin.
Und ich bin der David.
Und wir wollen heute gemeinsam mit euch über folgende Themen sprechen.
Die Zeit als Einheit, die Interpretation von Pünktlichkeit und alles, was man rund um die Armbanduhr wissen sollte. Viel Spaß!
Eine neue Folge unseres Themenkarussells mit einem neuen Themenkomplex. Und normalerweise würde ich jetzt sofort damit anfangen, euch zu erzählen, was der nächste Themenkomplex eigentlich ist. Und das kann ich aber jetzt in dem Fall noch nicht sofort machen, weil ich zuerst darauf hinweisen muss, dass die Aussage aus der letzten Folge, was diesen Themenkomplex anbelangt, ein bisschen voreilig war. Wir haben uns nämlich noch ein bisschen umstrukturiert und haben uns für was anderes entschieden. Wir wollten nämlich eigentlich erst zum Themenkomplex First World Problems aufnehmen. Es ist aber dann doch ein anderer Themenkomplex geworden, den wir ganz glorreich genannt haben, Zeit für Zeit. Wir wollen uns also ein bisschen Zeit nehmen, um über das Thema Zeit zu sprechen. Und das ist ein ganz vielseitiges Thema und ich freue mich tatsächlich drauf, auf welche Themen wir heute kommen. Und bevor ich so eine ganz kryptische, psychologische Frage so in Richtung David schieße und uns alle damit überfordere, möchte ich mit einer ganz einfachen Frage anfangen, David. Wir nehmen das so nachmittags auf, diese Folge. Wie häufig hast du denn eigentlich schon auf die Uhr geschaut heute?
Gute Frage. Ich habe heute, also ich habe natürlich jetzt nicht mitgezählt, ich würde behaupten, 5-mal auf die Uhr geguckt. Und man muss natürlich ja auch unterscheiden, ob man quasi auch das Handy als Uhrzeitablesegerät, nein, eigentlich ist es ja die Uhr, benutzt. Egal, aber ja, also im Schnitt habe ich, glaube ich, heute 5-mal auf die Uhr geguckt.
Und davon 5-mal aufs Handy als Uhrzeitablesegerät oder einfach nur als Uhr? Oder wo liest du denn eigentlich die Uhrzeit ab?
Ich lese meine Uhrzeit sehr gerne eigentlich an meiner Uhr ab. Und heute war es quasi 3-mal an meiner Armbanduhr, / Apple Watch und 2-mal am Handy.
Und jetzt, klar kann ich natürlich fragen, okay, wieso macht man das? Natürlich, damit man weiß, wie viel Uhr es ist. Aber dann mal direkt die Frage, ist es dir wichtig zu wissen, wie viel Uhr es ist? Oder verlässt du dich eigentlich darauf, dass du nach draußen guckst, du weißt, wie viel Uhr es ist und das reicht? Oder ist es dir wirklich wichtig, genau zu wissen, wir haben jetzt 15:46 Uhr?
Wenn ich eine Bahn bekommen will oder einen Termin habe, dann ist es mir wichtig. Und ansonsten mag ich es eigentlich nicht zu wissen, wie viel Uhr es ist. Also zumindest es nicht genau zu wissen. Allerdings habe ich festgestellt, dass wenn man mal in einem Zeitrhythmus drin ist und zum Beispiel zur gleichen Zeit aufsteht, dann kann ich das relativ gut einschätzen, also so plus, minus halbe Stunde, 20 Minuten, wie viel Uhr man hat. Und in den meisten Fällen reicht es mir.
Also stehst du dann automatisch quasi zu einer gleichen Uhrzeit auf? Oder weißt du einfach nur, wenn du aufstehst, hast heute eine halbe Stunde länger geschlafen? Oder wie meinst du das genau?
Na, ich meine das so, dass man erstmal quasi in einen Zeitrhythmus kommen muss, oder ich zumindest. Und wenn man dann in dem drin ist, dann kann ich die Uhrzeit generell gut beurteilen. Und das ist dann egal, ob es quasi morgens das Aufstehen ist oder nachmittags, wann quasi Mittagspause ist und wann es quasi Abend ist, wann Nachrichten sind und so weiter. Das kriege ich dann vom Gefühl hin. Und witzig ist auch, wenn ich dann so eine Routine drin habe, so eine Zeitroutine, dann stehe ich eigentlich auch vor meinem Wecker auf, weil mein Körper schon automatisch dann aus der Tiefschlafphase sich rausholt, weil er weiß, ja, jetzt geht's gleich los. Und dann ist der Wecker quasi nur noch eine Absicherung.
auf den Punkt, dass man quasi in einem Rhythmus drin ist, da den Gedanken parke ich mal und habe es mal aufgeschrieben, da möchte ich gleich nochmal drauf kommen. Nochmal auf die Frage, ob du quasi, beziehungsweise auf die Aussage, dass du vor allem beim Schlafen gehen oder beim Aufwachen, so Ding, das quasi schon drin ist, dass dein Körper das weiß. Das habe ich nämlich ähnlich. Ich glaube, ich habe an einer ähnlichen Stelle schon mal erwähnt, dass ich eigentlich seitdem ich ein Kind bin, um 6.30 Uhr aufstehe. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich das seit, ich glaube, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren mache. Aber ich stehe, also es ist ein bisschen weird, aber ich stehe, glaube ich, so um 6.28 Uhr auf. Also ich kann quasi aufstehen und den Wecker ausmachen und das ist gefühlt so eine Minute, bevor der schellt. Also das heißt, da bin ich total drin in diesem Rhythmus. Also deswegen kann ich mich damit sehr identifizieren. Erinnerst du dich daran, weil ich meine, Uhrzeit, können gleich mal darüber sprechen, wie wichtig das eigentlich auch für eine Gesellschaft ist und wie sehr wir uns alle damit definieren, aber wir reden jetzt gerade auch ein bisschen kurz über die Kindheit. Erinnerst du dich daran, wie du angefangen hast, die Uhr zu lernen? Also hat es dir schwer gefallen oder war das für dich eine relativ einfache Sache? Oder gehörtest du, ich hatte ein Kind in der Grundschule, ich hatte einen Mitschüler in der Grundschule, der hat immer so eine Digitaluhr gehabt. Das heißt, der musste gar nicht die Uhrzeit kennen. Und ich weiß nicht, war das für dich eine einfache Sache?
Direkt mal nein, war es nicht. Ich hatte sogar irgendwann so ein Lernspiel, um quasi eine analoge Uhr besser lesen zu können. Ich hatte nämlich auch als erste Uhr eine digitale Uhr. Und ich muss sagen, ich habe auch quasi den Sinn nicht verstanden, weshalb ich es können muss, eine analoge Uhr zu lesen, weil bei einer digitalen Uhr sehe ich es doch direkt auf einen Blick. Das muss ich quasi nicht neu lernen und vor allen Dingen, da habe ich es halt auch wirklich genau und nicht, der Zeiger steht jetzt irgendwie zwischen zwei Zahlen und so oder je nachdem auch, was es für eine Uhr ist, kann man es ja mal besser ablesen oder mal schlechter ablesen. Und deswegen war für mich eigentlich, ja, eine digitale Uhr ist besser. Und da bin ich auch heutzutage eigentlich immer noch der Typ, wobei als Armbanduhren definitiv analoge Armbanduhren deutlich, deutlich schöner aussehen.
Jetzt hast du mir den Punkt natürlich vorweggenommen. Das wäre nämlich genau der Punkt, den ich gesagt hätte. Was die Optik anbelangt, da, ich finde, das ist gar kein Vergleich. Aber okay, aber du als Apple Watch-Inhaber, wenn ich richtig informiert bin, ich habe ja immer noch keine Apple Watch gekauft und das wird sich auch nicht ändern, hoffentlich. Du kannst ja diese Ziffernblätter, glaube ich, verändern. Das heißt, du kannst ja rein theoretisch dir aussuchen, ob du quasi ein digitales Ziffernblatt mit digitaler Uhrzeit oder mit normaler analoger Uhrzeit hast. Für welches hast du dich denn entschieden?
Na, das kommt immer auf die Situation drauf an. Ich halte es relativ spartanisch, also ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Ziffernblätter, zwischen denen ich wechsle. Aktuell ist es tatsächlich die digitale Variante.
Weil du da genauer, haben wir gerade gelernt, weil du genauer die Uhrzeit ablesen kannst.
Genau. Und das ist für mich vor allen Dingen sehr relevant, weil ich immer oder so häufig genug leider auf den letzten Drücker los bin und zur Bahn und so. Und habe ich dann doch lieber die digitale Anzeige. Was man aber vielleicht dazu sagen muss, man muss sich auch immer wieder daran erinnern, dass wenn man nicht nur eine digitale, sondern auch eine smarte Uhr, Armbanduhr hat, wo man halt eben die Ziffernblätter ändern kann, dass man dann die Ziffernblätter auch ändert. Und weil das gibt einfach ein ganz anderes Gefühl. Aber man vergisst es halt teilweise, wenn man halt einfach die ganze Zeit immer so ein Ziffernblatt hat, dann hat man das halt. Weil von früher muss man ja auch sagen, ich hatte davor auch eine normale Armbanduhr. Also ich bin quasi nicht erst Armbanduhrenträger geworden durch eine smarte Uhr, sondern ich hatte vorher schon eine Armbanduhr und die war analog. Und da war ich aber auch speziell. Ich habe mir echt Hunderte, wenn nicht Tausende Armbanduhren angeguckt, bevor ich sie mir gekauft habe. Und ich hatte früher sogar eine Uhrensammlung, also eine Armbanduhrensammlung. Und es gibt nur ganz wenige Ziffernblätter, die ich wirklich schön finde.
Armbanduhrsammlung, da musste ich sofort an meinen Vater denken, dessen Hobby das ist, Armbanduhren auf dem Flohmarkt zu kaufen und dann auch wieder irgendwie herzurichten und mir dann gefühlt jede zweite Uhr anzudrehen. Aber da kann ich dir recht geben. Ich bin so minimalistisch, auch was meine Uhr anbelangt, da darf gar nichts drauf sein. Und die Uhrzeit muss schnell abgelesbar sein, mit analogen Zeigern. Aber nochmal dann die Frage: Du hast jetzt eine Apple Watch, hast auch erzählt, dass du in der Vergangenheit auch immer eine Uhr hattest. Wenn du jetzt keine Apple Watch hättest, die würde kaputt und keine Ahnung, würdest dich nicht mehr dafür entscheiden, eine zu kaufen. Ne? Nicht, dass ich das weiß, aber wir nehmen das mal an. Würdest du dann auf jeden Fall eine Uhr tragen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mich so ein bisschen umschaue, die Anzahl der Menschen, die eine Uhr trägt, die wird tendenziell geringer.
Findest du, dass sie geringer wird? Ich finde, sie wird eher mehr im Verhältnis zu früher. Und das, was ich nämlich so wahrgenommen habe, ist, dass eben durch die smarten Uhren Leute angefangen haben, eine Armbanduhr zu tragen, die vorher eben keine getragen haben. Und um deine Frage zu
Ja? Um da kurz direkt darauf einzugehen, weil ich das einen interessanten Punkt finde, hängt davon ab, wie du früher definierst. Ich habe jetzt früher definiert mit vielleicht vor 30 Jahren oder sowas. Also da waren wir zwar noch nicht geboren, aber wo es quasi, wo es quasi noch kein Substitutionsprodukt der Uhr gab. Du hast ja, ich weiß gar nicht, wie hast du das Handy gerade genannt?
Ablesegerät.
Uhrzeitablesegerät, das war's. Seitdem es quasi Handys gibt, die auch wo quasi jede Person eigentlich mittlerweile eins hat. Seitdem habe ich das Gefühl, dass es das so ein bisschen substituiert und deswegen im Verhältnis von vor 30, 20 Jahren oder sowas die Anzahl der Uhren zurückgeht. Weil ich glaube, dass du, was du gesagt hast, trifft vielleicht zu auf, keine Ahnung, die letzten 3, 4 Jahre oder so.
Ja, definitiv. Also ich habe früher quasi da anders definiert. Und nochmal, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, ja, ich würde definitiv dann wieder eine Uhr tragen. Wahrscheinlich die ich quasi in Rente geschickt habe, weil die funktioniert nämlich immer noch tadellos und auch immer noch mit der gleichen.
Du hast deine Uhr in Rente geschickt?
Ja, quasi. Die liegt jetzt feinsäuberlich bei mir im Schrank, aber die Batterie, die läuft weiter, also die Uhr läuft weiter als hätte ich sie nie abgelegt. Das heißt, falls die Apple Watch mal ihren Geist aufgeben sollte, kann ich mich auf meine Uhr verlassen, die einfach vor sich hin im Schrank tickt. Und da vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Obwohl ich Rechtshänder bin, trage ich die Armbanduhr am rechten Handgelenk.
Muss man die als Rechtshänder am linken Handgelenk tragen?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob der Knigge das so vorsieht, aber mich haben schon etliche Leute darauf angesprochen, dass ich die Uhr auf der falschen Seite trage. Und ich musste denen immer entgegnen, mag sein, ich trage sie aber eben auf der rechten Seite.
Wir schauen uns gerade tief in die Augen via FaceTime-Video und ich zeig dir gerade, laut Knigge bin ich also fein raus, weil ich bin auch natürlich Uhrenträger und ich bin auch Rechtshänder und ich trage die Uhr auf der linken Seite. Von daher, laut Knigge oder wer auch immer diese absolut komische Formulierung getroffen hat, dass man sie nur auf der linken Seite tragen kann, ich bin damit also offensichtlich fein. Aber habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Ich habe eher gedacht, dass ich es falsch mache, weil so habe ich das, glaube ich, von meinem Vater gelernt. Dieser Knauf, wo du die Uhrzeit umstellst, der ist quasi...
Die Krone.
Die Krone, okay, also da wusste ich gar nicht, dass es so heißt. Die ist nämlich jetzt quasi an meinem Handgelenk. Das heißt, wenn ich meine Hand knicke, dann geht es so ein bisschen in das Handgelenk rein und das ist manchmal ein leicht unschönes Gefühl. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, ich mache es falsch.
Nee, also ich weiß gar nicht, ob das mit der Krone dahingehend, weil das ist ja von Uhr zu Uhr unterschiedlich und es gibt ja auch Uhren, die mehrere Kronen haben und auch auf beiden Seiten. Da weiß ich gar nicht, wie es genau ist. Aber für mich ist es einfach, die Uhr habe ich schon immer da getragen. Ich sehe keinen Grund, weshalb ich sie woanders, also weshalb ich sie am anderen Arm tragen sollte. Also trage ich sie so wie bisher auch. Und weshalb ich mich wahrscheinlich dafür entschieden hatte damals, ist, dass wenn ich noch handschriftlich schreibe oder geschrieben habe, dann kann ich quasi, während ich schreibe, kann ich halt mein Handgelenk leicht drehen und habe direkt die Uhrzeit und muss quasi nicht erst absetzen oder halt auf die, also meinen Blick vom Schreiben abwenden, um auf den anderen Arm zu gucken.
Ist das ein Fact oder ist das so eine Sache, die dir, bevor du dich entschieden hast, auf welcher Armseite du die Uhr trägst, aufgefallen ist? Oder ist dir das im Nachhinein aufgefallen? Du hast gedacht, oh, das ist eine coole Begründung, wieso ich das so mache?
Im Nachhinein, definitiv. Also vorher habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Das war einfach so, ja, ich habe eine Uhr und ich ziehe sie an einen Arm. Aber welcher Arm, da habe ich mir absolut gar keine Gedanken gemacht.
Ich möchte noch auf einen Punkt, den du, glaube ich, so vor 3-4 Minuten genannt hast, der mich irgendwie seitdem nicht loslässt. Ist ein kleiner Punkt, aber trotzdem interessant. Du hast gerade gesagt, eine digitale Uhr hat den Vorteil, dass du sehr, sehr genau und präzise weißt, wie viel Uhr es ist. Und dann hast du gerade gesagt, du bist immer so auf dem letzten Drücker. Ist das nicht miteinander verwoben? Also ich sag mal, wenn ich auf meine Uhr schaue, dann sage ich so, ja, wir haben kurz vor irgendwas. Und wenn ich weiß, du wohnst ja auch in der Nähe von der S-Bahn-Station, du kannst das verhältnismäßig gut takten, ist bei mir ähnlich, wann du losgehen musst. Gibt es dir nicht quasi so ein bisschen den vielleicht nicht so cleveren Spielraum zu sagen, ah, das mache ich nochmal eben, das dauert nur eine Minute, weil ich habe ja noch genau 7 Minuten und 30 Sekunden, bevor die Bahn kommt. Also das kannst du in Frankfurt vielleicht machen, weil die Bahn kommt pünktlich, bei uns kannst du das eh vergessen. Aber kreiert man nicht dadurch sich auch quasi mehr Stress? Weil ich weiß, ja, dann warte ich lieber 10 Minuten länger, weil ich kann die Uhrzeit halt nicht so genau ablesen.
Ist witzig, dass du das fragst, weil immer wenn jemand nach der Uhrzeit fragt, dann habe ich früher vor allen Dingen nicht gesagt, ja, es ist jetzt gleich 11:45 zum Beispiel, sondern dann habe ich immer gesagt, ja, es ist 11:43 Uhr. Weil das war so.
Du antwortest also 1:1, wie Siri auf meine Frage antwortet, wenn ich sie morgens frage, wie viel Uhr es ist.
Ja, weil ich mir denke, wenn ich das doch als Vorteil sehe, dass ich die Uhrzeit genau ablese, wieso sollte ich sie dann ungenau weitergeben? Also das erschließt sich mir der Gedanke nicht.
Ja, das ist genau die Frage, wenn du gefragt wirst, wie teuer etwas ist. Und sagen wir mal, keine Ahnung, kostet 9,95 €. Ja, mein kleiner Bruder sagt mir bis heute, wenn ich ihn frage, wie teuer das war, sagt er 9,95 €. Und dann frage ich ihn immer, okay, das ist eigentlich am Wurscht, weil 10 € hätte es getan. Und dann sagt er genau die gleiche Begründung, ne? Aber es sind 9,95 €. Und für mich ist der Mehrwert in dem Fall nicht klar, aber stimmt, manche Menschen. Diversity ist cool, ne? Vielfalt. Das heißt, manche Menschen, für die ist das tatsächlich ein Mehrwert. Interessant.
Ja, und du hattest gerade noch eine Frage gestellt, der ich exzellent ausgewichen bin.
Also die Frage war, ob du quasi nicht, ob die Genauigkeit, nach der du, die du ablesen kannst, ob dich das nicht unnötig auch so ein bisschen in die Bredouille bringt, sehr, sehr eng zu planen und dich dadurch vielleicht auch, ich sag mal, unnötigerweise in Stress zu versetzen.
Sagen wir es so, ich versetze mich meistens viel zu spät erst in Bewegung, wenn ich Sachen machen sollte. Und weil ich mir davor so viel Zeit gelassen habe, ist es häufig so, dass ich dann irgendwie noch einen Folgezug oder so bekommen muss, weshalb ich nicht einfach eine Bahn später nehmen kann. Und dann ist es mehr so, ich weiß, dass ich noch alles machen muss, aber durch die genaue Minutenanzahl weiß ich quasi, wie sehr ich mich beeilen muss oder ob ich dann quasi wirklich noch zur S-Bahn laufen muss oder ob ich trotzdem einfach nur schnellen Schrittes gehen kann oder vielleicht auch einfach gemächlich gehen kann. Und das gibt mir eben genau den Spielraum, da zu variieren und nicht einfach immer quasi zur S-Bahn zu rennen und dann verschwitzt dort anzukommen. Und ja.
Also ermöglicht es dir quasi die genaue Uhrzeit auch so ein bisschen dein Leben, ich frage mal pointiert, effizienter zu gestalten? Du weißt ganz genau, wann du wie viel für brauchst. Also ist das generell auch so mal nebenbei gefragt? Weißt du, wie viele Minuten du bis dahin brauchst? Also hast du das mal getimed, um diese Frage überhaupt zu beantworten? Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob ich 5 oder 10 oder vielleicht sogar 15 Minuten brauche, bis ich bei der S-Bahn bin.
Ja, doch, das weiß ich sehr genau. Also wenn ich es ganz entspannt haben möchte, sage ich immer eine Viertelstunde. Mit genügend Puffer sind es 10 Minuten. aber wirklich brauchen mit Ampelschaltung und so weiter, sind 7. Und wenn ich die Strecke joggen würde, sind es in der Regel so 2,30.
Und weil du das getimt hast oder weil du das über die letzten Jahre so, dass sich das so eingespielt hat?
Sowohl als auch. Also ich habe sowohl ein, zwei Mal getimt, vor allem jetzt beim Joggen weiß ich es halt, weil dann der Fitness-Tracker bzw. die Apple Watch halt parallel lief. Aber auch so war es einfach, ich habe halt am Anfang eben mit der Viertelstunde geplant, dann habe ich gemerkt, dass ich immer viel zu früh da war. Dann habe ich es immer nur noch bei 10 Minuten gelassen, ging auch. Und als ich dann aber halt deutlich weniger Zeit hatte, war das dann so, das hat jetzt nicht mehr gereicht. Und ja, wie lange brauchst du jetzt eigentlich? Und genau, dadurch habe ich das dann schlussendlich doch mal getrackt und habe dann einfach gemerkt, dass der Erfahrungswert doch gut hinkommt.
Und jetzt mal hypothetisch gefragt, ist immer schwierig, so welche Fragen zu beantworten, aber sagen wir mal, ich würde dir diese genaue Uhrzeit wegnehmen und ich würde dir so eine Uhr geben, die alle Viertelstunde mal den Zeiger bewegt, also du nur ungefähr weißt, wie viel Uhr es ist. Und würde ich das entschleunigen vielleicht auch? Also würde ich dir quasi vielleicht auch ein bisschen ein relaxteres Leben dadurch geben oder passt das gar nicht zu dir?
Schwierige Frage. Intuitionsmäßig hätte ich dir jetzt quasi gesagt, dass ich dann gar keine Uhr mehr brauche, weil quasi mein Bauchgefühl so gut ist, also meine innere Uhr. Wie gesagt, wenn ich halt in so einem Zeitrhythmus drin bin, dann kriege ich das hin und also das wäre dann für mich kein Problem.
Das finde ich faszinierend. Das ist quasi dann, dass dann der Sinn einer Uhr, dass der dann quasi weg ist. Weil die Uhrzeit ist ja auch in dem Moment ja auch eigentlich nur, und das ist ja so ein bisschen, wir haben auch in der Vorzeit, in der Vorbesprechung dieser Folge auch drüber nachgedacht, dass wir vielleicht uns fragen, was ist eigentlich eine Zeit? Was ist eine Uhrzeit? Und wir wollen jetzt vielleicht nicht in die Tiefe gehen, es sei denn, du willst, aber für mich ist immer, die Uhrzeit ist halt so eine Art Kommunikationsmedium miteinander. Dass quasi du und ich, wir haben uns jetzt verabredet für, die Aufnahme startete um 16.30 Uhr. Wir wussten beide, dass wir dann, keine Ahnung, um 16.15 Uhr noch 15 Minuten zur Vorbereitung haben. Also das ist ganz interessant. Also das ist quasi wie eine eigene Sprache.
Ja, definitiv. Also ich hätte jetzt einfach Zeit als Einheit definiert. Und es ist witzig, dass du das ansprichst gerade, weil du gesagt hast, ja, dann wissen wir, dass wir noch eine Viertelstunde Zeit haben, weil in Deutschland ist es ja so, dass man eigentlich immer recht pünktlich ist oder versucht halt recht pünktlich zu sein. Und in anderen Ländern ist es aber ja komplett anders. Das ist einfach quasi ein Richtwert und ob es jetzt eben früher oder später ist, ist ja egal, weil Aufgaben oder das, was man machen will, bekommt man ja trotzdem irgendwie gelöst und das ist einfach eine ganz andere Mentalität und das passt halt auch echt gut zu dem Beispiel, was du halt gerade gesagt hast, ja, was ist, wenn man dir die Uhr wegnehmen würde oder halt nur so einen Zeiger hat, der sich alle Viertelstunde bewegt, dann ist das eben genau das, ja, ob ich jetzt eben die Viertelstunde später da bin oder früher, ist doch egal.
Du hast zwei interessante Punkte gemacht. Den ersten möchte ich kurz abarbeiten, weil natürlich, du hast gerade Zeit als Einheit bezeichnet. Ne? Ist natürlich, ne, aus physikalischer Sicht ist Zeit eine der, ich glaube, 7 SI-Einheiten. Ne? Also Sekunde ist eine ganz klare Einheit. Das ist physikalisch auch, das steht fest. Und wir unterhalten uns ja aber gar nicht über die physikalische Einheit, sondern über quasi so ein bisschen die bürgerliche Interpretation davon, also Uhrzeit, ja, also wie viele Stunden, Minuten, wann geht die Sonne auf, wann geht die Sonne unter, hat ja auch viel, hat ja quasi mit dem Verlauf der Sonne zu tun. Das, nichts anderes ist es ja, als dass es uns einmal die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, wenn die Sonne ganz oben ist, dann ist halt 13 Uhr, 14 Uhr und so weiter und so fort. Pünktlichkeit, super interessantes Thema. Du lächelst schon, ich weiß auch wieso. Würdest du dich als pünktlichen Menschen beschreiben?
Ich würde direkt mal sagen, ich glaube, du weißt nicht, weshalb ich lache, aber ich weiß, weshalb du denkst, dass ich lache, aber dazu...
Okay, also erstmal, wieso lachst du und danach sprechen wir vielleicht, worüber ich dachte, dass du eigentlich lachst.
Okay, ich lache deshalb, weil ich nämlich eigentlich einer bin, wie ich es eben gerade schon gesagt habe, der eher was auf den letzten Drücker macht, und ja, auch quasi das ein oder andere Mal dann auch zu spät kommt. Wobei ich das versucht habe, mir jetzt abzutrainieren, weil ich mal mit einem guten Freund darüber gesprochen habe. Und er ist immer Minimum 5 bis 10 Minuten früher da, vor dem Termin. Und dann habe ich ihn halt irgendwann mal gefragt, hey, wieso machst du das eigentlich? Also cool, aber wieso? Und dann hat er gesagt, naja, es ist einfach respektlos, wenn man sagt, man trifft sich da und die andere Person ist nicht da, weil Zeit ist das wichtigste Gut, was es halt gibt und was dir keiner wiederbringen kann. Und wenn du dann quasi eine andere Person warten lässt, dann klaust du ihr quasi eben genau dieses wichtigste Gut. Und das... Also ja, und ich finde, da kann man halt absolut nichts gegen sagen. Und das ist halt auch eben genau der Punkt, weshalb ich mir dann gedacht habe, ja gut, hat er recht, sollte ich vielleicht auch mal dran arbeiten. Klappt nicht immer zu 100%, aber ist auf jeden Fall deutlich besser geworden.
Interessanten Punkt, weil du, das kann man ja verbinden mit der Sache, die du ja auch vorher gesagt hast, in Bezug auf die Kultur. Also das ist, glaube ich, eine sehr... Ich weiß gar nicht, ob es eine nur deutsche oder ob es auch quasi andere Länder gibt, die Pünktlichkeit auch als so eine Art Kulturgut wahrnehmen. Also ich glaube, so krass wie wir das in Deutschland mittlerweile sehen oder auch schon immer sehen gefühlt, ich glaube, das ist schon was Besonderes. Wir sind ja, wir sagen ja auch überall, wir sind die Pünktlichkeitsweltmeister und ja, abgesehen natürlich von der Deutschen Bahn, aber sonst ziehen wir das durch. Aber da möchte ich nochmal drauf hinaus, weil das kann ich, das ist so nämlich der Grund, wieso ich dachte, dass du lachst. Ich bin ja, also du sagst, du bist ab und zu spät. Ich habe eine Historie vorliegen, wo die besser geworden ist, aber ich muss ehrlich sagen, es hat schon eine Zeit lang echt regelmäßig die Situation gegeben, dass ich jemanden eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde habe warten lassen. Und da bin ich überhaupt nicht stolz drauf und ich weiß, es spricht eher was für meine Unorganisiertheit in meiner Vergangenheit. Das hat sich auch deutlich gebessert. Aber dieses Mantra oder dieses Bild von mir als Unpünktlichkeitsweltmeister, ja, das trägt mir, glaube ich, auch, das trägt mir weiterhin, wird mir weiterhin nachgetragen. Und ich glaube, das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern. Aber du hast gerade ja auch gesagt, dass der Freund, auch von dem du gesprochen hast, dir auch in dem Sinne ja fast vorgeworfen hat, du klaust dieses Gut. Und das finde ich nochmal, also ganz nebenbei erwähnt, eine super Interpretation, was Zeit eigentlich ist, weil Zeit ist endlich für uns als Menschen. Das heißt, jede Sekunde, wo wir etwas machen, ja, können wir es danach nicht mehr machen, weil die Zeit ist halt nun mal weg. Ne? Und deswegen sage ich auch immer, du musst sehr, sehr absichtlich auch mit Gedanken dazu entscheiden, was du halt machst und was nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da würde ich differenzieren. Ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn... sag mal, du triffst dich zu Hause, du lädst jemanden ein und vielleicht ein befreundetes Pärchen oder sowas und das kommt eine Viertelstunde zu spät. Ja, das kannst du halt, ist nochmal was anderes, weil dann ist man zu Hause, dann, keine Ahnung, kann man mal eben noch was anderes machen, eine Mail checken oder sonst was, wenn man zu tun ist. Da würde ich das halt nicht so schlimm sehen. Ne? Und auch ne, 15, 15 Minuten ist am Ende, gut, da ist es halt immer eine Frage, ne, wie man so ein bisschen, wie individuell man das sieht. Aber das Schlimmste, und das habe ich, ich wurde ja auch schon mal sitzen gelassen in dem Sinne. Das Schlimmste, was ich bisher dieses Gefühl hatte, war in der Schalterhalle am Hauptbahnhof oder sowas zu stehen und eine halbe Stunde auf jemanden zu warten, weil diese Person es nicht gebacken bekommen hat, pünktlich zu sein. Und da gebe ich dir recht, das ist verlorene Zeit und da muss man, deswegen habe ich das, seitdem ich quasi das einmal die Erfahrung gemacht habe, versuche ich es so gut wie es geht, pünktlich zu sein in dem Fall.
Ich kann dir auf jeden Fall zustimmen, dass es sich bei dir gebessert hat.
Das ist auf jeden Fall gut zu hören. Danke.
Gerne. Und was ich aber an der ganzen Sache dann noch schlimmer finde, ist, wenn man wartet und keinerlei Informationen hat. Wenn man eigentlich damit rechnet, dass die Person in 2 Minuten, vielleicht 3 Minuten später ist, okay, vielleicht dann auch mal 5 oder 10 Minuten, aber dann denkt man sich auch so, hä, wir hatten doch gesagt, dass wir uns jetzt hier treffen oder eben vor 10 Minuten, wo ist die Person? Und wenn man dann keine Informationen darüber hat, dann, also das finde ich halt noch schlimmer, denn das, also das führt mich gerade gedanklich zu einem anderen Beispiel von mir in der letzten Woche. Und zwar hatte ich bei einer Hotline angerufen und sie wollten dann noch was abklären und haben gesagt, sie rufen mich gleich zurück. Und ich hatte eigentlich noch was zu tun, wollte noch einkaufen gehen und so weiter. Und dachte mir, naja gut, gleich heißt Viertelstunde, 20 Minuten. Dem war dann aber nicht so. Dann habe ich irgendwann halt angefangen, was noch weiter zu machen, also dass ich produktiv bin, aber eigentlich wollte ich zum Beispiel auch noch einkaufen gehen. Und das konnte ich dann gerade nicht. Und nach 3 Stunden oder so dachte ich mir, ja okay, jetzt sollte ja gleich eigentlich mal vorbei sein. Gleich hatte sich aber wohl auf zu Ende der Öffnungszeit der Hotline bezogen. Und wir hatten halt eigentlich erst 2 Stunden nach Öffnung oder so. Also irgendwie, keine Ahnung, der hat, glaube ich, um 8 aufgemacht und um 18 Uhr hat sie wieder zugemacht. Und wenn dann jemand sagt gleich, dann habe ich eine ganz andere Vorstellung, wie wenn jemand sagt, ja, wir rufen sie gegen Ende des Tages wieder an. Und ja.
Wunderbares Beispiel. Ich seziere das mal einfach, vielleicht leicht wissenschaftlich. Also klar, ne? Ihr habt also dieser Call-Mitarbeiter, Call-Mitarbeiterin an der Hotline, der hat ein Wort verwendet, das unterschiedlich interpretierbar ist. Lustigerweise, ich habe auch gerade gedacht, ja, also gleich bedeutet für mich auch in dem Kontext Viertelstunde ungefähr. Es kann natürlich auch für jemand anderes, der da vielleicht arbeitet, wirklich was anderes bedeuten. Aber interessant ist ja, dass man extra davon abgesehen hat, eine Einheit zu benutzen, wie du es gesagt hast, also wirklich eine zeitliche Einheit und zu sagen, ich rufe dich ich rufe sie in einer Viertelstunde, einer halben Stunde an. Das ist ganz interessant. Also da muss man auch immer, wenn uns quasi dieses kommunikative Mittel einer zeitlichen Einheit gegeben ist, dann sollten wir es auch nutzen. Und da gebe ich dir auch recht, jemanden warten zu lassen ist das eine, jemanden darüber aber nicht zu informieren, wann denn der tatsächliche Zeitpunkt ist, wann du da erscheinst, ja, das ist nur deutlich schlimmer, da gebe ich dir recht.
Und das dann am besten auch noch rechtzeitig, damit die Person quasi vielleicht auch erst später losgehen kann oder so, oder sich dann nicht unnötig beeilt. Das ist auch immer ganz hilfreich.
Genauso kann man es übrigens auch andersrum sagen. Also ja, ich habe gar kein Problem damit, eine Viertelstunde, vor allem wenn ich irgendwo eingeladen bin, zu spät zu kommen oder später gekommen zu kommen, wenn ich weiß, dass da, keine Ahnung, nicht frisches Essen auf dem Tisch ist oder sowas, da bin ich da auch relativ entspannt, aber das führt zu weit, diese Diskussion um Pünktlichkeit und so, da schlagen auch so ein bisschen, das ist so meine Erfahrung, da schlagen auch immer so die Emotionen hoch, also ich weiß gar nicht, wie häufig ich auch wirklich angefahren wurde, das kann doch nicht sein, und manche sind da total entspannt und ja, aber ganz interessant ist ja auch die Diskussion der Überpünktlichkeit. Du hast gerade gesagt, der Freund kommt früher. Ich finde, das ist fast ähnlich schlimm. Weil ich muss ehrlich sagen, manchmal kriege ich meinen, wenn ich zum Beispiel jemanden einlade, das ist jüngst, ich glaube vor 3 Wochen oder sowas, ich glaube mit meiner Mutter passiert, wir waren verabredet und ich war halt total noch in meinem Prozess und musste Sachen erledigen. Auf einmal klingelte die Haustür. Und ich glaube, weiß ich gar nicht, sie war eine halbe Stunde früher da. Da war ich auch, muss ich sagen, leicht verwirrt und mein ganzer Rhythmus ist so ein bisschen auseinandergegangen. Man muss jetzt sogar gut halten, sie hat gesagt, ja, sie setzt sich auch eine halbe Stunde auf die Couch und macht ihr eigenes Ding. Aber natürlich ist es was anderes, ne? Wenn man dann einfach den Plan, den man sich gemacht hat, den man auch vielleicht genau mit der digitalen Uhr ablesen konnte, dass der so ein bisschen durcheinander gekommen ist.
Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, dass man die Person kennt und wie sie damit umgehen. Denn wenn man weiß, wie die anderen Personen mit der Zeit, wie sie das handhaben, kann man sich viel besser darauf einstellen. Weil zum Beispiel, wenn wir den Podcast aufnehmen wollen und sagen, wir treffen uns und dann ist spontan aber irgendwas dazwischen kommt, dann macht es halt nichts, wenn wir 5 oder 15 Minuten später anfangen, weil wir das eben so geplant haben, dass wir genügend Zeit haben und weil wir quasi auch wissen, dass sowas mal vorkommen kann. Wohingegen bei anderen oder zum Beispiel in einem Arbeitstermin, da ist es halt, wenn das Meeting um 14 Uhr zum Beispiel anfängt, dann fängt das Meeting halt um 14 Uhr an und nicht um, ach ja, okay, dann wähle ich mich halt eine Viertelstunde später ein. Was mich zu einem anderen Punkt auch führt, und zwar teilweise habe ich Leute auch schon gesehen, die Arbeitsmeetings so machen, dass es 5 Minuten vor der vollen Stunde aufhört und quasi 5 Minuten nach der vollen Stunde anfängt. Das heißt, dass du eigentlich effektiv 50 Minuten anstatt einer Stunde hast, aber dass du eben genau keinen Stress hast, von einem anderen Termin in den Termin zu kommen und aber auch wieder pünktlich in den nächsten Termin kommst. Und das finde ich, ist eigentlich eine coole Sache.
Ja, ein paar meiner Arbeitskollegen machen das ähnlich. Die machen das teilweise auch eine Viertelstunde, anstatt den 10 Minuten, die du genannt hattest. Mittlerweile, wir benutzen auf der Arbeit Microsoft Teams und die Besprechung sagte quasi 5 Minuten vor Ablauf, dass du halt nur noch 5 Minuten Zeit hast. Aber auch das ist interessant, das sind Hilfsmittel. Wenn du dich nicht dran hältst, ist es am Ende wurscht. Also ich kenne immer noch genug Leute, die haben genau das eingestellt, wie du es gerade gesagt hast. Die kommen trotzdem zu jedem Termin zu spät, weil sie halt einfach diese zeitliche Kontrolle in dem Sinne nicht haben. Aber klar, wenn man weiß, okay, man hat da vielleicht ein Defizit, kann man dagegen vorgehen, wenn man weiß. Ich habe auch ein Beispiel noch ganz kurz, weil man quasi, wenn du gerade gesagt hast, kommt drauf an, immer in welchem Kontext, ne? In Deutschland ist ein Meeting um 14 Uhr, wenn das startet, dann geht es auch los. In einem anderen würde ich das auch wieder anders sehen. Da ticken die Uhren nun mal wirklich anders. Aber ich hatte wirklich jüngst, also gestern, die Situation, ich habe mich morgens mit einem Freund getroffen, 10 Uhr wollten wir uns treffen. Und dann schrieb der mir so um 9.50 Uhr oder sowas, sowas in dem Sinne, wird bei mir wie immer 10.10 Uhr. Also das war witzig, ne? Ich war auch nicht im Stress und sonst was, aber das war auch ganz lustig, weil der Kollege ist genauso wie ich dafür bekannt, ein bisschen, sagen wir, die Zeit ein bisschen flexibler zu interpretieren. Aber das ist das vollkommen okay, weil das von beiden Seiten akzeptiert wird und da sind auch keine Bad Feelings oder sowas.
Was ich gerade noch zu dem Punkt sagen wollte den Termin auf der Arbeit. Vor allen Dingen das Problem ist, wenn man so im Stress ist, dass man nicht genau weiß, welcher Termin wie geplant ist. Weil wenn dann nämlich die einen Termine halt wirklich die ganze Stunde gehen und dann gibt es halt den einen Termin, der eben dann die 5 Minuten oder eine Viertelstunde am Anfang und am Ende dann so zeitversetzt ist, dass sie das dann gar nicht mitkriegen und dann eben quasi zu spät kommen, beziehungsweise sich halt trotzdem irgendwie nicht drauf einstellen, obwohl es kommuniziert wurde, und das ist dann natürlich auch irgendwie doof.
Da gebe ich dir recht, aber wenn es für dich okay ist, mache ich einen ganz kleinen Cut. Und zwar möchte ich auf eine Sache, die kurz zurückkommen, quasi als so ein bisschen als Abschluss. Eigentlich habe ich gedacht, das ist ein großes Thema, über das wir sprechen, aber deswegen machen wir es vielleicht nur als kleines Thema so am Ende der Folge. Du hast am Anfang gesagt, auch wenn du quasi in den Rhythmus gekommen bist, dann weißt du quasi morgens, weiß dein Körper automatisch, wann du aufstehen musst. Wie ging es dir eigentlich so vor 1-2 Wochen, als die Zeit umgestellt wurde damit?
Gut, dass du es ansprichst, sonst hätte ich es nämlich noch angesprochen. Da kam mein Rhythmus tatsächlich durcheinander, weil ich aufgestanden bin und das korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber es war, glaube ich, von Samstag auf Sonntag. Und dann bin ich aufgestanden und es war, glaube ich, 8.28 Uhr. Und es war so, komisch. Das ist eigentlich keine Uhrzeit, wann du normal aufstehen würdest. Ist das ungewohnt, dass ich länger geschlafen habe. Bis mir irgendwann wieder eingefallen ist, ja klar, die Stunde, die wurde mir quasi geklaut oder nicht geklaut, aber ja, es war halt einfach nur mal die Zeitumstellung. Und deswegen, meine innere Uhr war noch voll auf dem Trip. Ja, es ist quasi noch eine Stunde früher. Aber die Uhr hat halt gesagt, nö. Also, ja, die hat halt gesagt, nee, es ist jetzt Sommerzeit. Und ja, also es ist ja auch das Praktische, dass sie sich jetzt von alleine umstellen. Früher musste man das ja auch machen. Aber da war ich auf jeden Fall sehr irritiert, weil, ja, das dann doch komisch ist, wenn man sich daran erstmal gewöhnen muss, beziehungsweise sonst immer eigentlich so einen guten Überblick oder ein Zeitgefühl einfach hat.
Ja, also bei dir mussten sich die Uhren, haben sich automatisch umgestellt. Ich habe zwei Armbanduhren, ich habe einen Wecker, der ist analog, ich habe eine Wanduhr und meine Uhr im Backofen. Die musste ich alle am Morgen des Sonntages manuell umstellen. Also der Aufwand, der war schon da. 2018 wurde ja so eine, ich glaube, das war sogar so eine inoffizielle Umfrage, beziehungsweise eine inoffizielle Abstimmung, europaweit abgestimmt und gefragt, ob man die Sommerzeit behalten möchte. Ich glaube, so definiert war die Frage nicht. Ich glaube generell, ob man die Zeitumstellung abschaffen möchte. Und 84% haben damals ja gesagt. Und ist bis heute ja nichts geworden, aus unterschiedlichen Gründen auf der europäischen Ebene. Aber mal die Frage, bist du einer von den 84% oder von den 16?
Wenn ich ehrlich bin, eigentlich ist es mir vollkommen egal. Bei mir macht die Stunde, glaube ich, nichts, aber ich sehe eigentlich auch nicht wirklich den Effekt, dass die Stunde mir was bringt. Aber wenn ich jetzt quasi die Erfahrung von vor 2 Wochen habe oder letzter Woche, ist, dass es mich doch irgendwie aus meinem Rhythmus geschmissen hat. Deswegen wäre ich wohl eher bei den 84%. Und ich glaube, die Mehrheit war auch für die Sommerzeit beibehalten. Würde ich, glaube ich, jetzt auch sagen. Aber mir wäre es auch gleich, wenn wir die Winterzeit nehmen würden. Geht es dir auch so?
Ja, also kurz bevor ich darauf antworte, ist tatsächlich ganz interessant, abhängig davon, welches Land du fragst. Ne? Also ich glaube, in Deutschland war es tatsächlich eine Mehrheit, die die Sommerzeit befürworten hat, und Spanien, Portugal, da war es genau andersrum. Aber es liegt natürlich auch an der geografischen Lage. Aber über die politischen Diskussionen, die auch im Europäischen Rat und in der Kommission da geführt wurden, da können wir vielleicht in einer anderen Folge drauf eingehen. Aber ich war tatsächlich, also ich habe an dieser Umfrage nicht teilgenommen oder an dieser Abstimmung, aber ich wäre starker Befürworter. Also ich wäre einer von den 16% tatsächlich. Ich glaube, es hat mich auch an dem Sonntag ein bisschen auseinandergebracht und es hat mich auch immer ganz kurz verwirrt. Und man weiß ja irgendwie, also früher habe ich irgendwie das Gefühl, man wusste schon 4 Wochen vorher, wann diese Zeitumstellung ist. Ich habe das Gefühl, mittlerweile weiß ich das, wenn überhaupt, mal einen Tag vorher, und merke das, wenn ich irgendwie auf mein Handy schaue und dann auf meine Uhr schaue, wenn dann eine unterschiedliche Uhrzeit ist, dass sie mal wieder umgestellt wurde. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe von jetzt auf gleich, es ist abends hell. Und irgendwie war das für mich, oder abends länger hell, und für mich war das irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das eigentlich immer ganz schön. Und an dem Sonntag war es vielleicht ein bisschen verwirrt oder verwirrend, und am Montag war das für mich wieder vollkommen fein. Also mein Rhythmus ist, um es klar zu sagen, am Montag nach der Zeitumstellung bin ich auch um 6.30 Uhr neuer Zeit wieder aufgestanden. Also mein Körper hat sich da sehr schnell dran gewöhnt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, diese Emotionalität, wo mit der quasi auch diese Diskussion geführt wurde, die ist auch schon ein bisschen überzogen. Also vielleicht bin ich einer von den 16%, aber ich bin da bei dir. Eigentlich ist es wurscht.
Und das Witzige ist ja, dass das Thema auch uns schon so Ewigkeiten beschäftigt und so lange rumgeistert. Aber ja, irgendwann werden wir sicherlich dafür auch die Lösung haben.
Da bin ich genauso optimistisch wie du. Und mal gucken, was in den nächsten Jahren passiert. Gut, dass wir jetzt nicht auch noch angefangen haben, über Zeitzonen zu sprechen. Aber wir haben ja ein paar Folgen in diesem Themenkomplex. Vielleicht kommen wir noch dazu. Denn das ist quasi so auch schon die erste Folge unseres Themenkomplex Zeit für Zeit gewesen. Wie immer, einmal kurz an dich die Frage, dein kleines Fazit für diese Folge?
Mein Fazit ist, dass Zeit auf den ersten Blick relativ simpel wirkt, sich aber doch sehr viel dahinter verbirgt. Und das habe ich halt auch in der Vorbereitung gemerkt. Und das ist ja auch der Grund, weshalb wir einen ganzen Themenkomplex darüber machen. Und da freue ich mich auch schon richtig, weil man merkt einfach, dass Zeit doch nicht so trivial ist, wie man immer vermutet. Und das ist mir spätestens dann aufgefallen, als ich die Uhr-App auf meinem Handy geöffnet habe und man dann nicht nur die Uhr findet, also die reine Uhrzeit, sondern eine Weltuhr, einen Wecker, eine Stoppuhr, einen Timer und so weiter. Und deswegen seid gespannt, was in den nächsten Folgen noch so kommt. Dein Fazit?
Mein Fazit ist relativ simpel. Wie spannend ist das eigentlich, manchmal über Zeit zu philosophieren? Hätte ich nicht gedacht. Also wir haben uns für die nächsten Folgen einiges vorgenommen. Das war, wollten wir jetzt auch einfach mal einen lockeren Plausch haben über das Thema. Ich fand sehr interessant, über welche Themen wir gesprochen haben. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf die nächsten Folgen in unserem Themenkomplex Zeit für Zeit.
Wir hoffen sehr, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat. Wenn ja, dann gebt uns doch gerne eine Bewertung auf iTunes ab oder schreibt uns gerne auch eine Mail an themenkarussell@outlook.de oder eine eher neumodischere Variante könnt ihr auch bei anchor.fm/themenkarussell, das ist unsere Podcast-Seite, da könnt ihr auch eine Sprachnachricht hinterlassen und so können wir ein bisschen in Interaktion treten und sind auch sehr gespannt, was ihr für Meinungen zu dem Thema habt, aber auch generell zum Podcast. Und natürlich, um es nicht zu vergessen, abonniert uns auch gerne auf allen Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, denn so verpasst ihr es nicht, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen.
Und jetzt geht's in die ganz kurze Vorschau, was euch in der zweiten Folge des Themenkomplex Zeit für Zeit erwartet. Wir wollen nämlich in der nächsten Folge über Geschwindigkeiten quasi sprechen. Ich lasse es mal ein bisschen kryptisch, weil manchmal kann ja Zeit sehr, sehr schnell vorbeigehen. Und wir wissen gar nicht, wie schnell eigentlich. Und manchmal wirkt sie, als ob sie ewig dehnbar ist. Und über Ersteres wollen wir in der nächsten Folge sprechen, nämlich über das schnelle Vergehen von Zeit. Da sind wir ganz gespannt drauf. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Habt eine gute Zeit. Ciao.